DW Menschen und Märkte.
Freisprüche in Hamburg. Die Manager der HSH Nordbank haben Grund zur Freude. Die Lufthansa ist auf der Suche nach einem neuen Kurs. Die Lufthansa-Aktie fliegt unterdessen von Luftloch zu Luftloch. Und die Monopolkommission zum Thema Wettbewerbsordnung für die Finanzmärkte. Das sind die Themen in unserem heutigen Podcast, zu dem Sie Dirk Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt. Die HSH Nordbank hatte Ende 2007 in einer Nacht-und-Nebel-Aktion eine Transaktion namens Omega 55 durchgezogen. Zu jener Zeit kochte gerade die amerikanische Immobilienblase über und die norddeutschen Landesbanker versuchten verzweifelt, Bilanzrisiken loszuwerden. Die Aktion war ein Schuss in den Ofen, denn anschließend war die Bilanzunwucht größer als zuvor. Die Bank musste mit Steuergeldern gerettet werden. Das hat den damaligen Managern unter anderem den Vorwurf der Untreue eingebracht. Das hatte die Staatsanwaltschaft genauso gesehen und Anklage erhoben. Heute ist das Urteil gesprochen worden. Das Hamburger Landgericht hat die 6 angeklagten Manager überraschend freigesprochen. Volker Frerichs hat den Prozess beobachtet. Herr Frerichs, wie hat das Gericht die Freisprüche begründet?
Das Hamburger Landgericht hatte ja in erster Linie zu klären, ob dieses hochkomplexe und komplizierte Kreditgeschäft mit dem Namen Omega 55 die Bilanz der HSH Nordbank tatsächlich wie gewünscht um einige Milliarden Euro an Kreditrisiken entlastet hat. Damit sollte ja Ende 2007 die Eigenkapitalquote der HSH Nordbank verbessert werden, um auch das Rating der Landesbank von Hamburg und Schleswig-Holstein nicht zu gefährden. Und in dieser Frage nach der Wirksamkeit von Omega 55, da wurde der Vorsitzende Richter am Hamburger Landgericht Mark Talley heute sehr deutlich. Nein, Omega 55 war insgesamt sinnlos, wertlos und nutzlos, meinte er wörtlich und verglich das Ganze mit dem Kauf einer Heizdecke auf einer Butterfahrt. Und genau das hätten die 6 Angeklagten auch wissen müssen, so das Gericht. Denn der damalige Finanzvorstand Dirk Jens Nonnenmacher und seine 5 ehemaligen Vorstandskollegen, die hätten sich nicht ausreichend genug über Omega 55 informiert, so der Vorwurf. Stattdessen vertraut sie einer unzureichenden Kreditvorlage, obwohl ihnen zumindest die Folgen des Geschäftes hätten klar sein müssen. Am Ende brachte Omega 55 der HSH Nordbank einen Schaden von rund 30 Millionen Euro. Dennoch wurden die 6 Angeklagten heute freigesprochen, und zwar mit der Begründung, ihr Verhalten stelle laut geltender Rechtsprechung keine schwerwiegende bzw. keine gravierende Pflichtverletzung dar, und deshalb gab es auch keine Verurteilung wegen schwerer Untreue.
Und wie haben die Angeklagten das Urteil aufgenommen?
Dirk Jens Nonnenmacher und seine Ex-Vorstandskollegen waren natürlich erleichtert über dieses Urteil, das kann man sich ja vorstellen, aber sie reagierten auf den Freispruch auch nicht besonders überschwänglich. Um genau zu sein, zeigten sie eigentlich kaum eine Regung, aber das war eigentlich schon während des gesamten Prozessverlaufes von mittlerweile rund einem Jahr so gewesen. Einer der Anwälte sprach anschließend von einem sehr wohl abgewogenen Urteil des Hamburger Landgerichts. Für die 6 Angeklagten dürfte der Prozess damit gelaufen sein. Einen Schlussstrich darf man wohl dennoch noch nicht unter dieses Verfahren ziehen, denn die Hamburger Staatsanwaltschaft denkt über eine Revision beim Bundesgerichtshof nach.
Die ganze Materie ist ja sehr kompliziert. Auch viele Fachleute fühlen sich herausgefordert. Da wurde dem Gericht erwartungsgemäß der Vorwurf gemacht, es sei doch wohl überfordert. War es das wirklich?
Nein, hilflos oder gar überfordert wirkte das Hamburger Landgericht auf keinen Fall. Es hat sich vielmehr wirklich in großer Detailtiefe in diesen Fall eingearbeitet. Das Verfahren sei zwar juristisches Neuland und außerdem hochkomplex gewesen, meinte der Richter. Und so etwas koste eben Zeit, Geld und Nerven. Und dennoch sei zumindest er am Ende zufrieden mit diesem Prozess, meinte Richter Mark Talley. Gleichzeitig nutzte er die Urteilsbegründung, um die Angeklagten, um Dirk Jens Nonnenmacher zu rügen, beziehungsweise sie zu ermahnen. Möglicherweise wäre ein Urteil sehr viel früher möglich gewesen, wenn die 6 Angeklagten ihre abwehrende Haltung aufgegeben hätten. Ein wenig mehr Demut im persönlichen Verhalten, das hätte dem Rechtsfrieden gedient, so der Richter in seinem persönlichen Schlusswort.
Vielen Dank nach Hamburg. Das war mein Kollege Volker Frerichs. Äußert man sich zur Situation eines Luftfahrtunternehmens, sind Metaphern aus der Aviatik schnell zur Hand. Ein Unternehmen ist im Aufwind oder im Abwind, es macht Turbulenzen durch oder es muss gar am Boden bleiben. Im aktuellen Fall der Lufthansa ist das Bild von den Turbulenzen mit abschließendem Abwind wohl angebracht. Heute hat Lufthansa-Chef Carsten Spohr sich zur Zukunft der deutschen Vorzeigeluftlinie geäußert. Vorher war viel spekuliert worden über Streichungen, Einsparungen, Billigangebote. Was davon tatsächlich kommen soll, weiß Roman Warschauer.
250 Führungskräfte aus dem gesamten Lufthansa-Konzern sind für 2 Tage in das Ausbildungszentrum der Lufthansa an der Bergstraße gekommen. Unter dem Titel The Way Forward, der Weg vorwärts, präsentierte der neue Airline-Chef Carsten Spohr heute seine Pläne für die Zukunft des Konzerns. Das wahrscheinlich Wichtigste, die Lufthansa will künftig stärker am wachsenden Billigflugsegment teilhaben. Dafür soll die Tochter Eurowings ausgebaut werden und künftig als europäische Billigfluggesellschaft Punkt-zu-Punkt-Verbindungen anbieten. Und da will die Lufthansa Vorreiter in Europa sein. Auch ein Billigangebot für Langstreckenflüge ist angedacht und wird derzeit geprüft. Vorstandschef Carsten Spohr.
Wir sehen zunehmend Bedarf, dass auch im Privatreisesegment und auch im preissensiblen Segment Interesse an Non-Stop-Flügen aus dem deutschen Markt primär, aber auch in Zukunft vielleicht aus anderen europäischen Heimatmärkten der Lufthansa bestehen. Und wir glauben hier, um auch das Premium-Versprechen der Marke Lufthansa nicht zu gefährden, dass hier eine zweite Marke, wie wir es erfolgreich mit Germanwings im Kurzstreckenverkehr aufgebaut haben, auch auf der Langstrecke eine Chance für Erfolg hat.
Schon im Winter des kommenden Jahres könnte solch eine Billig-Langstreckentochter an den Start gehen. Eventuell will Spohr dafür einen Partner an Bord holen.
Wir haben derzeit die beiden interessantesten Optionen für diese Intercon-Langstreckenoption in A, der Möglichkeit, es alleine zu machen, oder B, mit einem Partner, wobei hier die Gespräche mit Turkish Airlines über die gemeinsame Tochter Sun Express schon recht weit fortgeschritten sind.
Auch unter der Marke Lufthansa will man versuchen, auf einigen besonders umkämpften Strecken günstigere Angebote zu ermöglichen. Dafür müssten dann aber auch die Mitarbeiter wegen eventueller Zugeständnisse ins Boot geholt werden. Und da ist Nikolai Baublies, Chef der Flugbegleitergewerkschaft UFO, noch skeptisch.
Es kommt jetzt natürlich unheimlich darauf an, wie sehr beschädigt man die Marke. Und vor allen Dingen nicht zuletzt, was mache ich mit den Mitarbeitern? Biete ich Perspektiven? Mache ich das sozialverträglich mit tarifpolitischen Perspektiven auch? Oder versuche ich es tatsächlich wieder mit Leiharbeit, Fremdbereederung, Auslagerung ins Ausland? Dann haben wir den Krieg weiter, den es schon seit 3 Jahren um Score und um die falschen Zielsetzungen schon mal gab.
Neben den Billigflugplänen will die Lufthansa auf der anderen Seite ihr bisheriges Produkt weiterentwickeln. Der Service soll besser werden, aber auch das von Spohrs Vorgänger Franz ins Leben gerufene Sparprogramm Score wird fortgesetzt. Und auch nach dem Ende des Programms 2015 will man daran festhalten, die Effizienz fortlaufend zu verbessern. Dafür sollen unter anderem auch Verwaltungsstrukturen schlanker werden.
Ein Bericht von Roman Warschauer. Gewinnwarnungen haben Börsianer nicht so gern. Da reagieren sie sensibel, auch im Falle Lufthansa. Der Kurs dieses Papiers macht seit einiger Zeit, nun ja, Turbulenzen durch. Was halten denn die Börsianer von den Plänen Carsten Spohrs? Wird jetzt alles wieder gut? Diese Fragen hat Jan Plate den Händlern in Frankfurt gestellt.
Für den neuen Lufthansa-Chef Carsten Spohr ist es schwierig, den Spagat hinzubekommen zwischen dem, was Kunden wollen, was Mitarbeiter sich wünschen und was Investoren erwarten. Für Börsianer Phil Helmer vom Bankhaus Hauck & Aufhäuser ist ganz klar, die Rendite muss stimmen. Außerdem schaut er auf
die Solidität des Unternehmens und eben auch auf eine Kontinuität, die ein Unternehmen bringt und natürlich möglichst Jahr für Jahr höhere Erträge.
Das ist letztens der Lufthansa zum Verhängnis geworden. Wie wichtig Aussagen des Managements sind, zeigt sich direkt im Aktienkurs. Als der neue Lufthansa-Chef die Gewinnerwartungen für dieses und nächstes Jahr nach unten korrigierte, ist der Aktienkurs eingebrochen. So deutlich wie seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001 nicht mehr, ging es nach unten. Der Luftfahrtexperte Jochen Rothenbacher von der Equinet Bank wundert sich darüber nicht.
Das war gerechtfertigt in meinen Augen, denn die Gewinnrücknahme war ja dramatisch. Es war ja sehr, sehr deutlich. Und vor allen Dingen hat man auch das strategische Ziel für 2015 ja deutlich reduziert. Also diesen Rückschlag kann ich nachvollziehen.
Dementsprechend hoch sind die Erwartungen an den neuen Lufthansa-Chef Carsten Spohr. Wichtig ist für Jochen Rothenbacher,
Natürlich müssen die Kunden zufrieden sein und die Kundenzufriedenheit gesteigert werden. Man muss ein Premium-Anbieter sein und Carsten Spohr hat auch gesagt, er möchte Lufthansa als 5-Sterne-Airline etablieren. Aber auf der anderen Seite darf er natürlich auch seine Mitarbeiter nicht vergessen. Und wenn all diese Parteien zufriedengestellt sind, dann können möglicherweise auch die Investoren profitieren. Aber es sind leider sehr viele Parteien, an die er da denken muss.
Die Pläne des neuen Lufthansa-Chefs Carsten Spohr liegen nun auf dem Tisch. Unter anderem wird die Lufthansa in den nächsten Jahren ihr Billigangebot ausbauen. Angebote soll es in Europa und weltweit geben. Die Lufthansa plant außerdem mit Turkish Airlines zusammenzuarbeiten. Das soll sich im Herbst entscheiden. Luftfahrtexperte Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler ist zufrieden.
Ich denke, es sind einige Elemente dabei, die auf jeden Fall die Fantasie schaffen, dass es besser wird. Das ist vor allen Dingen die Kooperation mit Turkish, das ist, glaube ich, in diesem Umfeld jetzt das Richtige. Und dass man den Billigverkehr verstärkt, um damit einfach diesem Trend entgegenzukommen, der eindeutig Richtung Billigreisen geht, ist grundsätzlich auch richtig.
Dennoch bleibt die Frage, ob das ausreicht oder ob es noch mehr braucht.
Gemessen an der Zeit, die Herr Spohr im Amt ist, gemessen an der auch Komplexität dieser Maßnahmen, ist das schon eigentlich erstmal ausreichend.
Die Lufthansa, Europas größte Luftfahrtgesellschaft. Doch Größe allein hilft eben nicht. Es braucht neue Visionen und Pläne, damit dieses deutsche Unternehmen weiter ganz vorne mitfliegt.
Aus unserem Studio an der Frankfurter Börse berichtete Jan Plate. Die Monopolkommission der Bundesregierung ist ein ständiges Gremium, das die Regierung in allen Fragen des Wettbewerbs berät. Heute hat die Kommission ihr Hauptgutachten zum Thema eine Wettbewerbsordnung für die Finanzmärkte vorgelegt. Markus Fischer hat sich genau angehört, was die Berater der Regierung ins Stammbuch geschrieben haben.
Bankenrettung ist Wettbewerbsverzerrung, so das klare Urteil der Monopolkommission. In ihrem Gutachten kritisiert sie, dass Banken ihre Risiken nach wie vor auf die Allgemeinheit abwälzen könnten. Es dürfe in Zukunft keine Bankenrettung durch den Steuerzahler mehr geben, fordert Kommissionschef Daniel Zimmer. Es müsse unmissverständlich deutlich werden, dass Gläubiger in einer künftigen Krise keine Schonung erwarten dürften.
Für die nächste Zukunft scheint mir wichtig zu sein, dass die Politik die richtigen Signale sendet. Das heißt, dass deutlich gemacht wird, dass Gläubiger nicht wieder ohne weiteres davon ausgehen können, dass ihre Forderungen zu 100% erhalten werden, sondern dass sie sehr ernsthaft damit rechnen, dass sie herangezogen werden, wenn eine Bank in Schwierigkeiten gerät.
Ein erster Schritt ist aus Sicht der Monopolkommission aber getan. Sie begrüßt grundsätzlich die europäische Finanzaufsicht in der Form einer Bankenunion. Die Kommission bezweifelt aber, dass Anteilseigner und Gläubiger wirklich im Notfall in die Pflicht genommen würden.
Auch die Regeln der Bankenunion lassen eine Ausnahme vom Prinzip der Gläubigerbeteiligung zu. Beispielsweise dann, wenn wieder eine Finanzkrise, eine Systemkrise droht. Deshalb bin ich skeptisch, ob wirklich ernst gemacht wird damit, dass Banken in Zukunft nicht mehr mit Steuergeldern gerettet werden.
Als ein zusätzliches Kontrollinstrument für das Bankensystem fordert die Kommission eine erweiterte Fusionskontrolle, ähnlich der des Bundeskartellamts. Es müsse im Vorfeld verhindert werden, dass systemrelevante Großbanken entstehen, die nicht pleite gehen dürften. Kommissionschef Daniel Zimmer kritisiert insbesondere die Übernahme der Dresdner Bank durch die Commerzbank, die aus seiner Sicht nicht hätte durchgeführt werden dürfen.
Wir haben bereits eine Fusionskontrolle beim Bundeskartellamt. Nach diesem Vorbild könnte man speziell für Banken eine weitere Fusionskontrolle schaffen, bei der es nicht darum geht, den Wettbewerb aufrechtzuerhalten, sondern darum zu verhindern, dass so große und vernetzte Strukturen entstehen, dass der Staat meint, sie im Fall eines Problems retten zu müssen.
Außerdem fordert der Kommissionschef, dass der Staat schnellstmöglich seine Anteile an der Commerzbank verkauft, damit nicht der Eindruck entstehe, der Steuerzahler würde im Notfall haften. Nach Ansicht der Monopolkommission ist in den vergangenen Jahren eine Marktbereinigung im Finanzsektor verschleppt worden. Dies habe zu immensen Wettbewerbsverzerrungen geführt. Großbanken hätten durch die implizite Staatsgarantie einen unverdienten Vorteil gegenüber kleineren Instituten. Außerdem habe eine Untersuchung im Auftrag der Kommission ergeben, dass Banken und Investoren durch die vermuteten Staatsgarantien sogar noch risikoreicher agieren würden als vor der Krise.
Mit diesem Beitrag von Markus Fischer endet unser Podcast für heute. Jürgen Kuhn in der Technik und Dirk-Ulrich Kaufmann am Mikrofon, die sich gleich interessiert anschauen werden, wer denn am Sonntag der Gegner unserer Jungs im WM-Finale sein wird, bedanken sich vorläufig für ihr Interesse. Bis morgen.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.